RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen. Anstatt zu seufzen, singen wir, um mit euch unsere Geschichte zu teilen. Anstatt zu seufzen, singen wir zusammen. Arbeit, Arbeit, immer gibt es etwas zu tun. Wir Frauen waren niemals faul. Das sind ein paar Zeilen aus dem Chor in einem Dorf in der Nähe von Budapest. Kartal heißt dieses Dorf im östlichen Ungarn. Dieser Chor ist zu hören und zu sehen in einem Video, das Alicia Rogalska geschaffen hat. Ein Video mit dem Titel »We are not made of sugar, we are from concrete«. Wir sind nicht aus Zucker, wir sind aus Beton. Herzlich willkommen zu Couragiert unterwegs, der Sendung, in der wir Menschen vorstellen, die sich für mehr Gerechtigkeit einsetzen, für die Einhaltung oder überhaupt die Umsetzung von Menschenrechten hier und anderswo. Frauen in Bewegung, Osteuropa zwischen Tradition und Aktion. So heißt eine Ausstellung in der Galerie F hoch 3, Freiraum für Fotografie in Berlin-Kreuzberg. 9 Fotografinnen zeigen ihre Perspektive auf Lebenssituationen, beispielsweise in Polen, in Belarus, in Ungarn und wo noch?
In Estland zum Beispiel.
Wir nehmen die Ausstellung zum Anlass, um über jene Frauen in Bewegung zu sprechen. Ich bin Michaela Gericke und freue mich auf das Gespräch mit der Kuratorin, die wir eben schon mal gehört haben, Miriam Slubinski, und mit der Fotografin Natalia Kepisch. Beide haben polnische Wurzeln. Miriam Slubinski ist allerdings in Deutschland geboren. Miriam Slubinski ist Radio- und Fernsehjournalistin. Sie war 2016, 2017 Mitglied der Bildredaktionsklasse an der Ostkreuzschule für Fotografie und sie ist Mitglied der Gesellschaft für humanistische Fotografie, in der F hoch 3 angesiedelt ist als Freiraum für Fotografie.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Wenn man die Ausstellung in F hoch 3 besucht, dann sieht man schon ein paar Fotografien in der Glasfassade. Bilder, die in der Ukraine entstanden sind. Oksana Parafenyuk hat sie aufgenommen unter dem Titel Fulcrum. Mhm.
Ja, ein vielleicht verrätselter Titel zunächst, aber Fulcrum beschreibt eben den Dreh- und Angelpunkt. Und als dieser ist ja gerade die Ukraine in den Medien omnipräsent, als das Land, das eben gerade durch den Angriffskrieg jeglichen Alltag verloren hat oder eben im anhaltenden Krieg neuen Alltag eigentlich hineinrutscht, hineingezwungen wurde. Und Oksana Parafenyuk fotografiert ihr Heimatland schon über Jahre und hat quasi da einen Blick neben den Fronten, wenn man so will, also neben den Frontaktivitäten, neben dem militärischen Aspekt auf die Menschen und auf die vielen kleinen Szenen und Momente, die eben dort passieren.
Da sehen wir eine Frau im Badeanzug, die gerade aus einem See kommt. Drumherum ist allerdings nichts als Schnee und Eis zu sehen. Oder einen rauchenden jungen Mann, der an einem Checkpoint sitzt. Wir sehen junge Menschen mit Holzgewehren in einem Feld. Sie üben für den Einsatz zur Verteidigung ihres Landes, ganz offensichtlich. Und es ist für mich das schönste Foto, eine alte Frau mit einem sehr faltigen Gesicht an einem Kochtopf. Wir ahnen, was sie kocht.
Ja, sie kocht Borscht. Und das ist ja ein hochdiskutiertes Gericht. Und gerade jetzt vor nicht allzu langer Zeit zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe der Ukraine zugesprochen worden.
Ein Gericht aus überwiegend roter Beete.
Genau, also auch mit einer wunderbaren Farbe eigentlich, dieses lila Rot.
Was auch auf dem Foto selbst dann wiederkehrt. Hier im Studio begrüße ich auch die Fotografin Natalia Kepesch. Sie ist schon mit etlichen Fotopreisen ausgezeichnet worden, unter anderem dem World Press Award. Sie hat Kulturwissenschaften und Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin studiert und Fotografie an der Ostkreuzschule.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ihre Fotoreihe ist gleich im linken Raum der Galerie zu sehen. Let this dead photo remind you of me alive. Ein nicht ganz durchschaubarer Titel, finde ich. Übersetzt in etwa, lass dieses tote Foto an mich erinnern?
Ja, ich erzähle gerne die Geschichte, die ist sehr spannend. Also ich beschäftige mich in meinen Fotoserien mit Polen und man könnte sagen Romantisierung und Idealisierung des Krieges und mit dem Krieg spielen. Ich komme aus Polen, bin in Polen aufgewachsen. Und mit 18 habe ich Polen verlassen und ich glaube, dadurch habe ich jetzt so ein bisschen Distanz gewonnen und kann aber sehr gut auch eintauchen und mir das Land und alles da anschauen. Und mit meiner ersten Serie habe ich Militärcamps für die Kinder fotografiert und in der jetzigen habe ich so ein bisschen mehr persönliche Geschichte, meinen Bezug zu der Idealisierung und Romantisierung des Krieges. Meine Oma kam aus der Ukraine und ist mit 17 von zu Hause abgehauen, um damals für Rote Armee zu kämpfen. Sie hat 1945 ihrer Mutter ein Foto von der Front geschickt. Und hinter stand nämlich dieser Satz, lass dich diese tote Fotografie an mich lebend erinnern. Und diese Fotografie habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und ich habe mit meiner Oma sowieso, als sie noch gelebt hat, sehr viel über Krieg gesprochen. Sie hat dann in Polen geheiratet, ist nach Polen gezogen und meine Mutter dann in Polen bekommen. Beziehungsweise erstmal auf Sibirien und dann ist sie nach Polen gekommen, aber das ist auch eine andere Geschichte.
Und das klingt nach Straflager.
Ja, das war erstmal, genau. Und wie ich mich an die Geschichten erinnere, an kleines Mädchen, waren das immer heldenhafte Geschichten, immer wie toll sie gekämpft hat, die hat ja deutsche Flugzeuge abgeschossen und so bin ich groß geworden und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die solche Geschichten vom Krieg gehört hat, über dieses Heldentum, wie gut es ist, für eigenes Land zu kämpfen. Und obwohl sie später auch wirklich verstanden hat, wie schlimm der Krieg war, trotzdem diese heldenhaften Geschichten wurden weiterhin erzählt. Und ich habe mich einfach gefragt, warum man so aufwächst, warum wird so viel davon erzählt, wie verarbeitet man den Krieg? Und dann habe ich die Reenactment-Bewegung in Polen entdeckt.
Das heißt, das ist ein Spiel sozusagen, in dem der Krieg nachgestellt wird.
Genau, das wird vor allem der Zweite Weltkrieg und die wichtigen Schlachten, vor allem die, wo die Polen Erfolge hatten. Oder zum Beispiel Wolfschanze, wo der Anschlag auf Hitler nachgespielt wird, der da nicht gelungen ist. Und da bin ich zu den ganz vielen Orten dahin gefahren, habe auch mit den Leuten gesprochen, die auch fotografiert, weil mich das interessiert, warum man eben noch sowas macht, auch wenn Krieg so nah ist. Also ich habe angefangen, bevor der Krieg in der Ukraine angefangen hat, aber das wird ja jetzt auch weitergemacht. Und ich habe das Gefühl, die Leute in Polen, die haben immer noch Krieg im Kopf, die haben das Trauma des Krieges nicht verarbeitet und man kann Reenactment auch eine Art von Verarbeitung sehen und dass man auch nicht loslassen kann. Und so wie die Politik in Polen mit einem Krieg umgeht, schafft man das auch nicht zu verarbeiten. Deswegen interessiert mich das sehr und deswegen habe ich meine Serie darüber gemacht.
Sie sind dafür bekannt, in Ihren Arbeiten eigene Kindheitserinnerungen zu transformieren. Ist das jetzt auch in dieser Arbeit sozusagen mit eingebracht, indem Sie nochmal über die Geschichte Ihrer Großmutter nachgedacht haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe erstmal diese Geschichten meiner Oma im Kopf gehabt, dann die alten Fotos, dann das, woran ich mich erinnere, wie man in Polen, in welchem Klima man aufwächst. Wie sieht man auch eben die Frauen, dass meine Oma gekämpft hat, ist auch natürlich kämpfen mehr Männer als Frauen, aber ist auch nicht eine Ausnahme. Sehr viele Frauen wollten kämpfen und was wir ihr Land tun, genauso wie jetzt in der Ukraine. Deswegen sind das Themen und Erinnerungen, die immer eine sehr große Rolle, auch bildlich, so wie ich meine Bilder gestalte, das ist auch sehr oft an der Vergangenheit angelehnt.
Wir sehen in Uniformen gekleidete Menschen auf diesen Fotos. Da liegt zum Beispiel eine Frau im Gras, schaut in die Kamera und hat dabei ein Gewehr in der Hand. Wir sehen auch einen jungen Menschen, der ein Gewehr auf dem Rücken trägt und fast verträumt. Also wie Sie ja sagen, die Romantisierung des Kriegs spielt da auch eine Rolle. Also fast verträumt aus dem Bild herausschaut. Männer in Uniformen auch der Nationalsozialisten, die ja Polen am 1. September 1939 überfallen haben. Sie haben diese Fotos, wenn ich das richtig verstanden habe, analog gemacht in Schwarz-Weiß und hinterher koloriert?
Ja, zu dieser Arbeit gehört auch nämlich noch dieses Konzept. Die Menschen, die Reenactment spielen, schaffen sich eine eigene Welt, eine imaginäre Welt, die spielen Krieg. Und ich wollte auch so ein bisschen meine eigene Welt erschaffen und so ein bisschen damit spielen, wie wurde früher fotografiert. Also Kriegsfotos kennen wir schwarz-weiß. Und dann hat man angefangen, die Fotos nachzukolorieren. Wir kennen auch viele nachkolorierten Fotos aus dem Krieg.
Miriam Zlubinski, wie ging es Ihnen, als Sie diese Fotos gesehen haben?
Ja, man fremdelt ja. Wir erinnern ja auch mit Fotografie ganz stark, also auch mit fremden Fotografien. Das fängt ja im Familienalbum an, zieht sich über Schulbücher dann bis hin zur globalen Geschichte, die erzählt wird. Und man muss ja erstmal schauen bei Natalias Fotos, aus welcher Zeit stammen die jetzt? Dann erklärt sich das über ihre Autorenschaft. Aber ansonsten wüsste man nicht, ob sie jetzt nicht tatsächlich viel, viel älter sind als ihr Entstehungsdatum. Und natürlich ist da auch so ein Unwohlsein oder auch so ein Dazwischen in den Bildern von diesen Sitzpositionen und Blickrichtungen, dass man merkt, da ist irgendwie auch eine Art Stillstand im Sinne von Ruhe, die man ja nicht mit einer aktuellen Kriegssituation assoziiert. Und auf der anderen Seite erklärt sich das natürlich dadurch, dass der Krieg, und das hört sich unglaublich an, gespielt wird. Und das liegt alles da in den Bildern und kommt dann so Schicht für Schicht raus. Und die Farbigkeit ist natürlich dann auch nochmal ein Aspekt. Und ich fand die Geschichte unglaublich. Und für mich war der Aspekt, dass Natalias Großmutter dieses Foto geschickt hat, auch nochmal ein Hinweis dafür, wie sehr wir ja eben dann auch in der Erinnerungsarbeit zum Beispiel dann den Narrativen von dem männlichen Kämpfer sehr dominant übertragen bekommen und eben die weiblichen Erzählungen dort fast unsichtbar sind. Und das kommt natürlich dann wieder mit der Fotografie zusammen.
Wir wissen eigentlich gar nicht so viel über kämpfende Frauen damals. Also heute ist das ja schon gang und gäbe sozusagen, aber damals. Miriam Zlubinski, Frauen in Bewegung, Osteuropa zwischen Tradition und Aktion. Wir wissen von den Frauenmärschen in Belarus. Die Frauen, die im August 2020 auf die Straße gegangen sind, nachdem der Diktator Alexander Lukaschenko sich wieder als Wahlsieger präsentiert hat. Obwohl eigentlich eine Frau sie gewonnen hat, diese Wahl, nämlich Svetlana Tichanowskaja, die nach der Verhaftung ihres Mannes für ihn eingesprungen ist und im Land gefeiert worden ist. Wir wissen auch von den Protestdemonstrationen in Polen, wo das Recht auf Abtreibung gnadenlos gekippt worden ist. Wir haben schon lange vor dem Krieg gegen die Ukraine die Frauengruppe Femen wahrgenommen, die sich barbusig für Frauenrechte eingesetzt hat. Hier sehen wir eine Schwarz-Weiß-Serie in der Ausstellung aus der Zeit, in der Femen in den Medien ziemlich präsent war. 2010 protestierten Frauen der Gruppe beispielsweise gegen den Sextourismus in der Ukraine. Es sind Fotos von Justina Mielnikiewicz. Eine junge Frau in der Serie ist mit einem Drahtgeflecht um Busen und Gesicht abgebildet. Sie trägt einen Blumenkranz im Haar. Blumenkränze waren wie die Parolen, die die Frauen auf ihre Haut geschrieben haben, Markenzeichen der Gruppe. Ein anderes Foto zeigt eine junge und eine ältere Frau, ein Blumenkranz um einen Arm der Jungen und um den Älteren gewickelt, also die beiden sozusagen verbunden, symbolisiert deren Verbindung. Wir haben schon in der Ausstellung über dieses Foto gesprochen.
Ja, es ist eins meiner Lieblingsfotos aus ihrer Arbeit, weil es diese Verbindung der beiden Generationen zeigt. Es sind Mutter und Tochter. Und Femen haben ja von Anfang an zum einen Applaus bekommen, dass sie sich so sichtbar mit Parolen und mit Aktionen gezeigt haben und sich eingemischt haben. Und eben auch die Sichtbarkeit natürlich über ihre ja, Nicht-Uniform, also über die Barbusigkeit hergestellt haben. Und auf der anderen Seite gab es von Anfang an auch Anfeindungen, dass das eine sexualisierte Darstellung wäre, dass sie nicht seriös sind.
Dass sie nicht vom Patriarchat losgekommen sind.
Genau, also es wurden unterschiedlichste Kritiken geäußert, um sie zu diffamieren, zu schwächen. Und Justina Mianenkiewicz hat in ihrer Arbeit eben nicht nur die Aktivistin fotografisch begleitet, sondern auch interviewt. Und man erfährt eben von den einzelnen Aktivistinnen, was die Motivation war, teilzunehmen, was das auch eben mental bedeutet, diese Anfeindungen auszuhalten und von diesem Mutter-Tochter-Paar eben auch, dass die Tochter die Mutter fragte, ob sie nicht auch an einer Aktion teilnehmen kann. Und die Mutter sagt, ich muss eine Nacht drüber schlafen. Und also ich kann das nur kursorisch wiedergeben, aber dann sagt, was bleibt denn der Nachwelt, wenn ich jetzt nicht auch auf der Straße, also wie kann ich nützlich sein, wie kann ich dem auch meinen Beitrag geben? Und dann geht sie eben auch mit.
Das sind Fotos von Frauen aus der Ukraine. Wir wissen ja, dass die Gruppe Ableger hatte in anderen Ländern auch und etliche von den ja, Hauptfiguren dieser Bewegung in der Ukraine mussten ja dann ins Exil gehen.
Genau, 2013 sind die prominentesten Namen quasi, vier Frauen ins politische Asyl, ins Exil gegangen nach Frankreich. Es haben sich aber in über 10 Ländern Ableger von Femen gegründet. Und interessanterweise war ja jetzt zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung auch Olaf Scholz nochmal mit Femenaktivistinnen konfrontiert. Also auch wenn sie in den Medien die Präsenz eben 2010 bis 2015 besonders stark war, heißt das nicht, dass weil sie mediale Bilder nicht mehr so stark produzieren oder auch nicht thematisiert werden, dass sie nicht mehr aktiv sind. Ich finde, das ist auch immer ein wichtiger Aspekt, wie wir wahrnehmen. Also die Sichtbarkeit, die dann verloren geht, die eine Zeit so einen Peak erreicht, heißt nicht, dass keine Aktionen mehr stattfinden oder dass keine Arbeit mehr stattfindet. Es gibt ja auch in Deutschland einen offiziellen Femen e.V.
Und 2014, daran müssen wir ja auch mal erinnern, hat Femen auch protestiert gegen die Annexion der Krim. Also eigentlich doch eine sehr mutige Gruppe, weil wer hat sich das damals eigentlich schon getraut? Es gab gar nicht so viel Widerstand.
Exakt, ja. Dass man so viel auf sich nimmt, also dass das persönliche, private Leben ja völlig unter dem Nutzen, den man der Gemeinschaft geben will, um eben Protest zu äußern, um für freie Meinungsäußerung einzustehen und für politische Forderungen. Das haben ja die Aktivistinnen genauso wie jetzt die Frauen und die politischen Führerinnen, die im Exil sind, nach der letzten Wahl der 5. oder 6., die Lukaschenko für sich ja jetzt beansprucht hat, nehmen das ja gemeinsam in Kauf. Also das ist ja etwas, was die politische Opposition mit den Aktivistinnen stark verbindet.
Eine von ihnen ist zu Tode gekommen?
Ja, sie hat sich umgebracht, ja.
Ich meine, die Kritik an der Gruppe war ja auch schon sehr stark. Das war auch von muslimischen Frauen sehr stark, dass sie gesagt haben, das geht eigentlich nicht, dass die Frauen da sich barbusig zeigen, aber eben auch von anderen Feministinnen, die das wirklich sehr kritisiert haben.
Ja, wir haben ja diverse feministische Diskurse alleine in Deutschland. Und wenn man
weltweit
das jetzt
auch
internationalisiert, ganz genau, dann wird das noch komplexer. Von daher, also sagen wir mal so, überrascht mich das nicht, aber das sollte kein Gegenargument sein, nicht über Femen zu sprechen und nicht Femen zu zeigen.
Es sind auch wirklich sehr, sehr gute Fotos, das muss man schon dazu sagen. Auch schwarz-weiß, ich glaube vermutlich auch analog aufgenommen. Kommen wir nochmal zurück auf Polen. In einem anderen Raum gibt es eine Serie, die sehr assoziativ aussieht. Eine Frau ist da zu sehen, die ihre Maske vom Mund genommen hat und offenbar laut etwas ruft. Auf einem anderen Foto sehen wir eine Juristin in ihrer Robe. Sehr ernst schaut sie in die Kamera. Dann gibt es die Nahaufnahme eines Aktenstapels, aber auch eine Gruppe von jungem Militär auf einem weiten Platz. Eine Serie von Agata Chimanska Medina, The Good Change, der gute Wandel, Miriam Zlubinski.
Ja, gut ist ja in Anführungszeichen gesetzt und verweist ja schon auf ein Nicht-D'accord, wenn man so will, das die Fotografin hier schon in der Überschrift andeutet. Und Agata Chimanska Medina hat sich quasi diesem Versprechen, das die Peace damals gegeben hat, die ja von einem guten Wandel gesprochen hat.
Die sogenannte Partei für Recht und Gerechtigkeit, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, und hat quasi nach ihrem Wahlsieg, Natalia beobachtet das ja auch, hat in den folgenden Jahren wirklich, und das kam auch hier in Deutschland in den Medien, dafür gesorgt oder ist aktiv geworden, die Justiz zunehmend zu unterwandern. Also die Gewaltenteilung, von der wir ja sprechen, in Demokratien, die grundlegend ist, eben aufzuheben. Und Agata Chimanska Medina hat genau die Juristen und Juristinnen begleitet, die sich dagegen stellen, die sozusagen die rebellischen Richter und Richterinnen sind, die sagen, dass sie nicht mitgehen, dass sie eben frei entscheiden wollen und ihr Amt frei ausüben wollen. Und da sind ihre Bilder Versatzstücke von einem auch komplexen, im Hintergrund ablaufenden Prozess von Chatverläufen, wo darüber diskutiert wird, wie man bestimmte Personen diskreditieren kann. Von der Richterin, die wir zeigen, Frau Frankowiak, ist die Adresse von ihr und ihrer Tochter veröffentlicht worden im Netz. Und das waren ja alles, wir sprechen ja heute von Hate Speech im Netz und Trollangriffen etc. Und man hat jegliche Mittel ausgeschöpft, gegen diese freien Richter vorzugehen oder schöpft sie aus. Und Agata blickt dahinter die Kulissen und hat aber auch die Richter und Richterinnen getroffen in Polen.
Wie geht es Ihnen, Natalia Kepesch, wenn Sie diese Fotos sehen? Ich glaube, Sie haben sie schon gesehen, ne?
Ja, ich kenne die Arbeit, die ich auch wirklich sehr, sehr wichtig und sehr stark finde. Das ist wirklich problematisch, weil man weiß das natürlich, wenn man sich mit polnischer Geschichte und polnischer Politik interessiert. Aber das auch noch so zu sehen und diesen schleichenden Prozess zu sehen oder wie viele da mit einbegriffen sind, um sowas zu machen eben. Also diese Nachrichten und diese Chatverläufe, das ist schon wirklich beängstigend, wenn man das alles sieht und so wirklich hinter die Kulissen blicken kann. Und das passiert halt in Polen, das ist sehr schön am Beispiel des Justiz dargestellt, aber das Gleiche passiert auch in der Presse in Polen und aber auch in Theater zum Beispiel und ganz vielen anderen kulturellen Räumen. Ich habe letztens auch zum Beispiel erfahren, dass Polen kriegt ja für Kulturevents Geld von EU und dann veranstalten die Städte die Events. Und ich habe ja letztens erfahren, dass diese Militärpicknicks und so diese Veranstaltungen, das wird als Kulturevent abgestempelt und dafür geht das Geld zum Beispiel. Und das sind halt auch so Sachen, die dann halt irgendwo passt man sich halt alles an, damit das der Regierung passt. Und das sieht man am Beispiel der Arbeit wirklich sehr gut. Und das ist sowieso immer die Frage, was man damit verändern kann. Aber ich glaube, da sollte man sich nicht direkt fragen, sondern die öffnet schon wirklich die Augen, wenn man sich damit auseinandersetzt und dazu guckt.
Aber man muss auch schon ein bisschen wissen, sonst versteht man die Fotos nicht so sehr.
Das stimmt, ja. Also sie verrätseln schon ein bisschen. Aber das darf Kunst oder künstlerische, auch dokumentarische Arbeit, finde ich, haben das Recht dazu. Wir geben aber in den Ausstellungstexten auch Bildunterschriften, um dann das Puzzle weiter zu erweitern und sich eben erschließen zu können. So dass man erst den visuellen Eindruck hat und vielleicht sich die Frage stellt, wie hängt das zusammen? Eine Frau, die schreit, ein Aktenstapel und eine Gruppe Soldaten. Und dann kommt man quasi dem Rätsel auf die Spur, wenn man das nicht in den Medien verfolgt, explizit über die Bildunterschriften.
Wir sehen also keine Fotos von Frauen, die gegen den Abtreibungsparagraphen oder die Abtreibungsgesetze protestieren. Das bleibt jetzt erstmal außen vor. Mit Polen verbinden wir das ja, weil Anfang 2021 die schärfsten Gesetze gegen die Abtreibung überhaupt in Europa geschaffen wurden. Ein Abbruch ist nur erlaubt, wenn eine Frau vergewaltigt wurde. Das muss allerdings erstmal schriftlich vorgelegt werden. Viele geflüchtete Frauen aus dem Krieg in der Ukraine durften in Polen deswegen keinen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, weil sie natürlich keine schriftliche Bestätigung darüber hatten.
Absurd,
es gibt allerdings viele Organisationen, die betroffenen Frauen dann in Deutschland oder in den Niederlanden helfen. Erlaubt ist eine Abtreibung auch, wenn das Leben der Frau auf dem Spiel steht. Allerdings starb im September 2021 eine Frau, deren Kind bereits tot in ihrem Bauch war. Die Ärzte wollten nicht eingreifen, weil sie Angst hatten vor den juristischen Folgen. Nach dem Tod der 30 Jahre alten Frau protestierten tausende Frauen in Warschau und in anderen Städten gegen dieses Gesetz, das die Peace-Partei mit dem zynisch klingenden Namen, kann man ja wirklich sagen, Recht und Gerechtigkeit durchgesetzt hatte. Und schon 2016 gab es ja in Polen den Frauenstreik, eine laute Protestbewegung gegen die neue Gesetzgebung, bei der es um ein totales Abtreibungsverbot ging. Jarosław Kaczyński, der Vorsitzende der Partei, wollte sogar den Abbruch verbieten, wenn klar ist, dass das Embryo nicht lebensfähig ist. Und seine Begründung war: Auch ein totes Kind habe das Recht, getauft und beerdigt zu werden. Da sind ja wirklich Tausende auf die Straße gegangen, auch unterstützt von Männern. Und dieses Gesetz ist dann nicht durchgekommen, immerhin. Aber was können die Frauen jetzt erreichen? Also dieses Gesetz jetzt, was seit Anfang 2021 in Kraft ist, das steht auch irgendwie im Zusammenhang mit dem, was wir aus den USA hören.
Es gibt aber auf jeden Fall sehr viele Gruppen, die den Frauen helfen, die Mittel irgendwo in Deutschland zu besorgen. Die kriegen die Mittel umsonst. Also jetzt gibt es sehr viele Organisationen in Europa und in Polen, die versuchen, den Frauen jetzt akut zu helfen. Das ist jetzt das eine. Also das ist nicht nur Streik auf die Straße gehen und dagegen protestieren, sondern es gibt ganz viele Organisationen, die aktiv versuchen zu helfen. Was die Streik angeht, also das ist sehr wichtig. Ich glaube, zeitlang war das wirklich jede Woche, wo die auf die Straße gegangen sind, die Frauen. Jetzt ist es nicht mehr so aktiv. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass es weiterhin passiert, die Frauen weiterhin protestieren und auf die Straßen gehen. Ich habe mich auch immer gefragt, was kann man als Künstler auch dagegen noch machen? Wie kann man da was verändern? Und wenn ein Fotograf dahin geht und das später gezeigt wird als Foto, dann verstärkt das natürlich den Streik und dann wird nochmal darüber gesprochen. Und da gibt es ja auch die von Rafał Milach, die Bewegung und die Zeitung, die das tatsächlich macht. Und ich glaube, so wie die Ausstellung jetzt konzipiert ist, die diese Themen auch aufgreift, auch von Agatha. Ich frage mich persönlich immer, wie kommt es dazu, dass es so weit kommen konnte? Und dann versuche ich nach Antworten zu suchen und versuchen, das zu verstehen. Und vielleicht, wenn man den Ursprung kennt, dann kann man das eher verändern.
Und was ist der Ursprung?
Das ist die Frage. Für mich ist das diese Mischung, also sind das schon sehr starke Frauen-Männer-Rollen, diese patriarchalische Welt und die katholischen Kirche. Und ich glaube, das ist das, was jetzt für mich auch der nächste Punkt, wo ich mich wirklich auch sehr stark auseinandersetzen möchte, ist, was für einen großen Einfluss die katholische Kirche auf Erziehung und auf junge Frauen und Mädchen hat. Weil man darf ja nicht vergessen, von 89 war das nämlich der Zufluchtsort. Und ja, deswegen hat das einfach eine ganz andere Bedeutung für sehr viele Leute in Polen. Und jetzt aber nutzt das die rechte Regierung, die PiS-Partei aus und benutzt das gegen die Frauen, benutzt diese Verbindung zu der Kirche, um an eigene Regeln und andere Rechte zu kommen. Und das finde ich sehr problematisch. Natürlich, ja, wie man das ändern kann, das ist eine ganz andere Frage. Aber wenn man das aufdeckt und wenn man schafft, darüber zu reden und eine Diskussion anzufangen oder wenn das klar wird, man ist schon einen Schritt weiter.
Das kann man ja auch in anderen Ländern sehen. Da, wo die Religion über Jahrzehnte zurückgedrängt war, zugunsten einer Säkularisierung der Gesellschaft. Da bricht dann irgendwann dieser Drang nach Religion wieder durch. Das hat man auch in der Türkei gesehen. In Polen ist das sicherlich ganz genauso. Also
ja, diese sicheren Räume. Also Natalia hat ja davon gesprochen, dass die Kirche dort ein Zufluchtsort war. Da hat man über Jahrzehnte einen sicheren Ort gehabt und jetzt dreht er sich. Und dann ist natürlich auch für jeden Einzelnen erstmal ein ganz großer Schritt, da ja auch wieder rauszugehen. Also man hat ja quasi so lange gute Erfahrungen gehabt oder eben gute Aspekte davon auch. Und das ist, finde ich, aber ein ganz wichtiger auch transgenerativer Aspekt, weil man ja auch in Polen selbst sieht, dass irgendwie die jüngere Generation ja anders zum Glauben oder zur katholischen Kirche steht. Und ich finde es auch wichtig, dass man sieht, es gibt ja auch einfach die Themen, die wir in der Ausstellung oder die ich in der Ausstellung ansprechen möchte durch die Mischung, sind hier und werden in den Medien oft mit Osteuropa verbunden, aber man kann eigentlich bei jeder Arbeit auch sofort einen Gedanken an ein anderes Land, an eine weitere Diskussion im Kopf haben. Von den Abtreibungen haben wir ja schon gleich die USA jetzt mit der Gesetzgebung im Kopf. Und man merkt, das sind keine nationalen Diskurse, sondern das sind politische Diskurse, die weit über eine Nationalität hinausgehen und vielmehr in eine konservative und damit auch einer frauenfeindlichen Position sich dann befinden. Und da diskutieren wir das über Grenzen hinaus.
Und um nochmal ganz kurz auf die Kirche zu kommen, das war ja nicht nur ein Schutzraum, sondern wie wir auch aus Polen wissen, gab es viel Missbrauch auch in der katholischen Kirche. Das haben ja auch etliche Frauengruppen thematisiert.
Das gibt es, glaube ich, immer noch. Das muss man nicht in über Vergangenheit, sondern ich glaube, das ist immer noch so.
Ja. Auch die Journalistin und Fotografin Tatjana Kaczowa hat sich mit dem Thema Abtreibung beschäftigt. Allerdings hat sie es unter einem anderen Aspekt behandelt. Sie kommt aus Belarus. In Belarus ist die Abtreibung rechtlich gesehen etwas ganz Normales. Die Abtreibungsrate dort zählt zu den höchsten in der Welt. 2016 kamen 24 Abtreibungen auf 100 Lebendgeburten. In der Sowjetunion galt Abtreibung eigentlich als eine Art von Verhütungsmethode. So ist das jedenfalls zu lesen. Ich bin nicht so ganz sicher, ob das wirklich so stimmt. Aber zum Vergleich, in Deutschland kamen 2016 auf 100 Geburten 12,3 Abtreibungen. Tatjana Kaczowa lebt zurzeit in Deutschland. Sie hat sowohl in Minsk als auch in St. Petersburg studiert. Ihr ging es eher um die psychologische Seite der Abtreibung und die tiefer liegenden Gründe, die Frauen dazu bringen, ein Kind nicht in die Welt setzen zu wollen.
Ja, es sind ja Porträts, die wiederum keine Porträts sind im klassischen Sinne, weil man den Frauen nicht ins Gesicht schauen kann. Also sie zeigen einem ihren Rücken. Wir befinden uns in privaten Räumen, das merkt man auch sofort. Und es ist etwas, wo man sofort spürt, dass da etwas versteckt werden muss, dass das nicht öffentlich ist. Sie sind auch relativ dunkel, es ist keine ausgeleuchtete Szene. Und ich fand und finde die Arbeit wichtig, weil wir hier eine andere Seite sehen. Also Tatjanas Arbeit verbindet quasi oder ergänzt Agathas Arbeit in dem Aspekt, dass wir eben gerade über die juristische Seite gesprochen haben. Hier haben wir auf der juristischen Seite eine vermeintliche Klarheit. Und dann kommt die Frage, ist das dann gleichzusetzen mit einer Klarheit und Akzeptanz in der Gesellschaft? Und wir merken sofort, nein, ist es nicht. Und das macht sie ziemlich klar. Und in den dann auch Gesprächen, die sie ja mit den Frauen geführt hat, merkt man, wie multipel die Gründe sind für eine Abtreibung und wie differenziert auch die Frauen dann im Nachhinein damit zu tun haben. Und es sind Gewalterfahrungen. Eine ältere Frau spricht eben davon, dass damals im Zuge von Tschernobyl sie sich dazu entschlossen hat. Also es sind auch Ereignisse, die also quasi aus dem Persönlichen, von familiärer Gewalt bis hin zu Großereignissen gehen, die sie dort beschäftigen.
Also das war, Tschernobyl war eben 1986 der GAU, als viele Frauen einfach Angst hatten, missgebildete Kinder zur Welt zu bringen.
Ja, und auf der anderen Seite sozusagen hat sie dadurch, dass die Frauen aber im Bild präsent sind und dass sie überhaupt diese Frauen sammelt, also sie werden ja durch ihre Arbeit zu einer Gruppe erst. Davor sind sie singulär, stehen sie für sich oder fühlen sich auch oftmals alleine. Und in ihrer Arbeit werden sie zu einer Gruppe. Und da haben wir wieder den Aspekt auch, was kann Fotografie als Medium der Sichtbarkeit dann schaffen? Tatjanas Arbeit hat dieser gesellschaftlichen Diskriminierung, wenn man eine Abtreibung vorgenommen hat, ein Gesicht gegeben, auch wenn wir keine Gesichter sehen. Und sie ergänzt dann auf der anderen Seite die Arbeit von Violetta Savchitz, die ja in Belarus die Frauenproteste fotografiert hat, wo die Frauen sehr sichtbar waren auf der Straße. Und dafür sind es für mich eben die Puzzleteile, um auch darüber zu sprechen, wo sind Frauen sichtbar, wo wirken sie stark und wie weit spricht das dann eben für eine gesamte Stärke oder Gleichberechtigung oder eben auch nicht.
Ich habe mit Tatjana Kaczowa vor dieser Aufzeichnung unserer Sendung gesprochen. Und da hören wir jetzt mal, was sie mir zu ihren Fotografien erzählt.
First of all, it was my personal reasons, because my mom made an abortion after the Chernobyl disaster.
Es war ein ganz persönlicher Grund. Meine Mutter hatte eine Abtreibung nach dem schrecklichen Tschernobyl-Atomreaktorunfall im April 1986. Da war sie gerade schwanger und ich wurde 1987 geboren. Bald darauf ist sie wieder schwanger gewesen und hatte Angst vor den Konsequenzen, die der Atomunfall auf sie und das ungeborene Kind haben könnte, wegen der ungewissen Gefahren durch die Radioaktivität. Meine Mutter hat sehr lange darüber geschwiegen, aber als ich erfuhr, dass sie überhaupt abgetrieben hat und ich fragte, warum, denn ich war das einzige Kind, hat sie es erzählt. Das war der Auslöser für mein Projekt. Und dass ich diese investigative Arbeit begonnen habe, hängt außerdem damit zusammen, dass ich als Fotografin, Journalistin und Künstlerin weiß, was es heißt, eine Frau zu sein.
What does it mean being a woman? And I was raised in a society in the east, in a small city east of Belarus, Krasnopolje.
Ich bin selbst in einer kleinen Stadt im Osten von Belarus aufgewachsen, in Krasnopolje, nahe an der Grenze zu Russland. Ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der Frauen oft Scham fühlten. Als Frau solltest du dich für alles Mögliche rechtfertigen. Dass du einen Mann hast oder keinen, ob du Mutter bist oder es nicht bist, ob du geschieden oder allein bist oder wie viele sexuelle Partner du hast. Du hast dich als Frau eigentlich immer geschämt, auch dafür, dass du eine Frau bist.
You are in a shame that you are a woman. The last drop, when I decided that so I would like to start, was the letter.
Der letzte Auslöser für das Projekt war der Brief, den meine Freundin von ihrem Freund erhielt, als sie schwanger war. Sie hatte es ihm mitgeteilt und wusste nicht, was aus ihnen beiden und mit ihr selbst werden sollte. Er schrieb ihr, bitte geh in die Klinik, hier hast du Geld dafür, wir sind noch jung und können uns nicht für ein Kind entscheiden. Er wollte keine Verantwortung für ein Kind übernehmen. Und dann dachte ich, ich möchte die Geschichten solcher Frauen erzählen, egal ob es sich um belarussische handelt oder andere.
Und dann kam ich mit dieser Idee, zu erzählen, dass andere Menschen die Geschichten dieser Frauen erzählen. Es ist nicht belarussische women or not. In Belarus, abortions are not forbidden. You can make an abortion till 12 weeks of pregnancy.
In Belarus sind Abtreibungen nicht verboten. Man kann sie bis zur 12. Woche der Schwangerschaft machen. Aber, und dieses Aber ist sehr groß. Es gibt in Belarus eine Stadt, in der Ärzte öffentlich verkünden, dass sie keinen Schwangerschaftsabbruch machen wollen. Also ein Abbruch ist offiziell erlaubt, aber der Druck auf die Frauen, die richtige Entscheidung zu treffen, ist groß. Die richtige Entscheidung heißt, du sollst Mutter werden. Und dann gibt es in Belarus spezielle medizinische Wochen mit Events, bei denen die Abtreibung öffentlich verurteilt wird. Da gibt es dann Plakate mit Forderungen, Abtreibung zu verbieten. Und natürlich bewirken solche Dinge etwas bei Frauen.
I can only imagine how this advertisement and these weeks can affect them.
Tatjana Kaczowa zeigt die Frauen sehr bewusst nicht von vorn, sondern von der Seite oder von hinten.
It was my decision not to show their faces because of the safety reasons.
Es war meine Entscheidung, sie so zu zeigen, um sie zu schützen. Denn über sich zu sprechen und dann auch noch das Gesicht und die Augen zu zeigen, das ist in Belarus einfach gefährlich. Diese Frauen würden sofort beschimpft werden, und zwar auch von Frauen und von der Gesellschaft generell. Als Fotografin und Journalistin möchte ich nicht, dass meinen Protagonistinnen etwas passiert.
And I don't want to harm them.
Aus Belarus kommen auch die Fotografien, auf denen die Farben weiß, rot, weiß dominieren. Sie haben gerade eben schon die Urheberin erwähnt. Das sind die Farben der Flagge des Landes zwischen 1917 und 1919, bevor es sowjetisch wurde. Weiß und Rot dominieren in der weißrussischen Volkskunst. Und die Demokratiebewegung hat diese Farben jetzt wieder aufgenommen. Allen voran die Frauen, die gegen den Diktator auf die Straße gegangen sind. Wir erinnern uns, Alexander Lukaschenko regiert seit 1994. Das sind inzwischen 28 Jahre. Die Frauen gingen auf die Straße mit Blumen und in weißen Kleidern. Die Fotowand, die wir hier in der Ausstellung in F hoch 3 sehen, ist von Violetta Savchits.
Mhm. Ja.
Belarus Women Protests.
Mhm. Ja, Violetta war, wie man das ja als Fotografin und Fotograf sein muss, mit vor Ort, hat alle Proteste, die stattfanden, jedenfalls in der Hauptstadt, dokumentiert, fotografiert und ja, hat dieses überall weiß-rot und die Menschenketten, die Frauen-Menschenketten dann auch, die unterschiedlichen Arten von Protesten dokumentiert und gerade in der Anfangszeit, und das sieht man auch in ihren Bildern, war bei all dieser Lage auch eine gewisse Euphorie, gemeinsam auf der Straße zu sein. Sie haben ja auch gesungen und da war auch eine wahnsinnige Kraft, eine positive Kraft zu spüren. Und das hat dann ja mit zunehmender Gewalt von staatlicher Seite, also mit der Unterdrückung der Proteste, natürlich abgenommen. Und es kam zu zahlreichen Verhaftungen, also die Gefängnisse waren voll von protestierenden Männern wie Frauen.
Und auch schwangere Frauen wurden verprügelt und geschlagen, sodass sie ihr Kind verloren haben. Von einer weiß man das wenigstens.
Ja. Und es waren auch hier unterschiedliche Generationen von den Großeltern bis eben zu 20-Jährigen, die dort auf der Straße präsent waren, die sich gemeinsam zusammengeschlossen haben.
Und friedlich demonstriert haben.
Genau. Ja. Also mit Blumen in der Hand. Das war ja das zweite Symbol neben dem Farbcode, der von allen benutzt wurde. Und dann hat man versucht, eben sich dezentral zu organisieren, also nicht mehr die Zigtausende, damit die Polizei es einfach hat oder die Sicherheitskräfte, sondern man hat versucht zu reagieren. Aber letztendlich waren dann eben die Gewaltausschreitungen von den Sicherheitskräften so groß, dass ja nun dieser Protest verstummt ist und damit auch die Sichtbarkeit weg ist. Also auf den Straßen findet man keine Menschenkette mehr. Es gibt dieses Rot-Weiß nicht mehr, also weder auf einem Blumenbeet noch als Kleidungsstück. Und damit haben wir hier also etwas, was eine Zeit lang auch ja dann medial sehr präsent war und auch ein Bild werden konnte und von einem Bild auch zu einem Bewusstsein werden konnte dieser Gruppe. Natalia hat das ja angesprochen, dass es auch das stärkt, wenn man das sieht, dass man sichtbar ist, bis hin jetzt zur Unsichtbarkeit und einem ja wieder Schweigen darüber, wie es jetzt weitergeht tatsächlich.
Wir können ja noch mal ein bisschen beschreiben. Das sind wirklich beeindruckende Fotos, wie ich finde. Die sind alle zusammengesetzt wie zu einem Mosaik. Mhm. Da steht eine junge Frau in einem langen weißen Kleid wie eine Braut und sie streckt die rechte Hand nach oben mit einer Blume. Das erinnert natürlich an die Freiheitsstatue. Und hinter ihr sieht man etliche Soldaten und sie alleine als Frau. Auf einem anderen Bild stehen viele junge Frauen auf der Straße. Sie formen über ihren Köpfen mit ihren Händen Herzen. In diesen Fotos steckt ja auch wahnsinnig viel Hoffnung. Mhm. Kann man diese Hoffnung irgendwo heute noch finden?
Ah, das ist eine schwierige, aber sehr gute Frage. Man verliert sie fast, wenn man sich bewusst macht, dass es ja jetzt, ich glaube, Wenn ich es richtig im Kopf habe, war gestern der zweite Jahrestag der Verhaftung von Maria Kolesnikova. Wir haben im August von...
also eine Initiatorin dieser Frauen.
Genau. Eine der Gesichter oder auch eben der Initiatoren. Und die Gegenkandidatin zur Wahl damals, Svetlana Tichanowskaja, die ist ja ins Exil gegangen. Sie hat sich ja im August mit einer Exilregierung oder einem Regierungsrat, quasi einem Gegenentwurf zur aktuellen Regierung von Lukaschenko, eben geäußert. Das sind für mich so die zwei Pole, dass es weiterhin aktiv ist, also Tichanowskaja ja aus dem Exil, und auf der anderen Seite hat man die Verhaftungen, und gestern wurde eine weitere Aktivistin zu 15 Jahren oder vorgestern zu 15 Jahren Haft verurteilt in Belarus, und das ist, soweit ich das nachvollziehen kann und weiß, die längste Haftstrafe, die eine Frau für politischen Aktivismus oder für politische Aktivitäten, für eine freie Äußerung bisher bekommen hat überhaupt. Also man merkt, im Land ist es so hart und prekär wie nie zuvor. Und auf der anderen Seite möchte ich ganz persönlich die Hoffnung nicht aufgeben, dass eben über Exilpolitiker und auch die Menschen, die im Land vorher so mutig auf die Straßen gegangen sind, nicht doch auch einen Ausblick gibt auf Änderung.
Hören wir doch noch einmal, wie Tatjana Kaczowa auf die Situation in Belarus blickt, vor allem auf die der Frauen.
2 years ago, when Belarusian women took the streets.
Vor 2 Jahren, als Frauen die Straßen in Belarus eroberten, haben alle applaudiert. Die ganze Welt bewunderte ihren Mut. Und jetzt haben alle die Menschen in meinem Land vergessen.
Natalia Kepesch, haben Sie auch die Fotos gesehen?
Ja, ich habe die Fotos gesehen, und ja, ich tue mich auch schwer, jetzt über Hoffnung zu reden, weil, das hat die Miriam gerade auch angesprochen, es ist eigentlich so schwer wie noch nie, und es gibt weniger Proteste, es ist weniger möglich, wegen den Strafen halt auch auf die Straße zu gehen, oder man traut sich das auch weniger, und in jetziger Situation, auch mit einem Krieg und so weiter, geraten auch viele andere Diskussionen auch in Hintergrund, und das ist ja halt auch noch das Problem, wo wir gerade über die Sichtbarkeit gesprochen haben, dass es nur dadurch wird darüber gesprochen, und dann gibt es eine Chance, wenn man darüber spricht, wenn man darüber berichtet, wenn die Frauen schon auf die Straße gehen, dass darüber berichtet wird, und da jetzt so viele andere Themen halt im Vordergrund sind, natürlich verständlich, aber wird halt noch schwieriger, diese Themen zu bearbeiten und in den Vordergrund zu schaffen. Deswegen, also klar, ich habe auch natürlich Hoffnung, und ich beschäftige mich auch mit Themen, die irgendjemand auch hoffnungslos sehen kann. Aber ich verliere die auch nicht und hoffe, dass sich da was ändert, wo man wieder mehr Sichtbarkeit. Und ich glaube, auch sehr wichtig ist, dass man untereinander und unter den Frauen sich halt immer verstärkt und immer mehr darüber spricht. Das ist mir noch in den Sinn gekommen, als Sie über diese Bewegung gesprochen haben und diese Proteste eben, wo man barbusig protestiert. Und dass es so schade ist, dass ganz viele Kritikpunkte von anderen Frauen eben kommen und nicht nur von Männern, sondern eben von anderen Frauen, dass man oft nicht sich gegenseitig unterstützt. Ich glaube, das ist auch total wichtig, dass die Frauen sich immer mehr unterstützen, weil dann ist man auch viel stärker.
Mhm. Wo wir gerade nochmal Femen angesprochen haben, kommen wir nochmal auf die Ukraine zurück, der sich auch die Künstlerin Elena Subach genähert hat. Babushi oder Babusi, wie heißt die Arbeit?
Genau, die Großmütter, die Verniedlichung der Großmütter, Babusi. So würde ich es jedenfalls aussprechen, aber ich bin auch... Was würdest du sagen, Natalia?
Babushi.
Babushi? Vielleicht, ja. Ja, Elena Subach lebt ja in der Ukraine, ist Ukrainerin, und sie hat, das ist auch ein starker Aspekt der Ausstellung, eben der Blickwechsel oder der transgenerative Blick. Und sie beschäftigt sich eben mit den Großmüttern und beschreibt eben, und das sind tatsächlich Aspekte, die wir ja auch schon jetzt hier besprochen haben, sie beschreibt den Glauben, der eine große Rolle spielt, dass eben die Großmütter neben dem Familienfoto auch Jesus und Maria im Portemonnaie haben und sie alle eine Familie bilden. Und auf der anderen Seite eben ihr Kopftuch tragen, ihre Täschchen, und nicht im Internet unterwegs sind und sie sich quasi die Welt der Babushi irgendwie abgeschnitten vorstellt und sagt, die haben eine andere Lebensrealität, die sie eben aus anderen Jahrzehnten mitnehmen. Und auf der anderen Seite sagt sie aber auch, sie möchte sie umarmen, das ist schon alles gut so. Und ich mag sehr den Aspekt, dass so beides in einem drin ist. Und ich glaube, das kann man, egal wo man, wo man aufgewachsen ist, auch mit seinen Großeltern gut nachvollziehen, dass es Dinge gibt, die einfach eine eigene Welt bilden.
Man sieht diese Frauen von hinten und interessanterweise hängt diese Serie genau gegenüber der Serie von
Tatjana
Kachowa. Wo man ja auch nur die Frauen entweder von der Seite oder von hinten sieht. Aber diese Großmütter sind vor allem ja mit religiösen Ritualen beschäftigt. Und das Blau ist ja sehr dominant auf ihren Fotos. Also man denkt dann gleich an das Blau eines Marienmantels. Jedenfalls habe ich das gleich damit verbunden. Ja. Und dann gibt es da ein Foto, auf dem Äpfel zu sehen sind an einem wirklich relativ kahlen Ast. Und dann gibt es eine Hand, die nach einem Apfel greift und einen Apfel in eine Plastiktüte zu stecken scheint. Also da ist auch Humor dabei, oder?
Total, ja. Und das ist eben auch hier ja auch assoziativ und auch die Bilder kollagiert. Also dieser Aspekt des roten Apfels, da sind wir irgendwie bei dem paradiesischen Apfel, die knallblaue Plastiktüte, die da so rausspringt. Da sind wir wieder im Jetzt. Und genau die Großmütter, die auf der einen Seite fast selbst schon aussehen wie eine Maria, wenn sie im blauen, knallblauen Kleid auftauchen. Und auf der anderen Seite ja auch ihre Gruppenrealität schaffen dadurch, dass sie sich über Wunder austauschen, die Sicherheit ja auch suchen in dieser Welt, die sie vielleicht aus ihrer Situation oder aus ihrer Generation eben auch zunehmend vielleicht sagen würden, dass sie nicht mehr verstehen, wenn ich ihnen das so in den Mund legen darf. Und eben da so einen Anker haben, da wären wir jetzt wieder bei diesem Aspekt des Glaubens, aber eben auch dieser Generation, dem vestimentären Code, also dieser Kopftücher, dass sie sich da ja auch als eine Generation zeigen. Und Elena Subach hat diese wunderbaren Farben, dieses Knallige und aber auch dieses Pastellige. Und ja, und die Arbeit bringt so ein bisschen Humor und Leichtigkeit rein in die schweren Themen, der ja einfach auch nicht fehlen darf.
Wann hat sie denn diese Arbeiten gemacht? War das vor dem Krieg?
Ja, also die Arbeit hat sie schon weit vor dem Krieg gemacht. Jetzt arbeitet sie in ähnlicher Weise, also mit Collagen und assoziativen Arbeiten auch weiter tatsächlich und nimmt jetzt die Kriegssituation auf, abstrahiert sie. Und ich bin mit ihr in Kontakt und sie wird gerade wunderbarerweise international gezeigt. Und das ist ja auch etwas, wo man auch von der künstlerischen Welt aus jetzt unterstützen kann, dass man ukrainische Künstlerinnen und Künstler zeigt, dass man sich hier für sie einsetzt.
Frauen in Bewegung, Osteuropa zwischen Tradition und Aktion. Die Arbeiten von 9 Fotografinnen sind in der Galerie F3 zu sehen, dem Freiraum für Fotografie in der Waldemarstraße 17 in Berlin-Kreuzberg. Und zwar bis zum 6. November. Es gibt auch einige begleitende Veranstaltungen. Und man muss schon noch mal dazu sagen, es sind viele Fotografien mit subtilen Botschaften. Also das ist nichts Plakatives und nichts, wo man sofort weiß, worum es geht. Abgesehen vielleicht von den Protesten in Belarus. Das kann man schon noch gleich sehen. Aber ich finde es schon auch wirklich sehr interessant, dass diese Botschaften eher subtil sind.
Es ist auf jeden Fall eine Mischung zwischen dokumentarischer Fotografie und künstlerischen Konzepten. Und ich hoffe, dass das Ziel sich übertragen lässt, dass es Zwischentöne sind in diesen wichtigen Zeiten, wo wir sehr emotional und sehr extreme Meinungen mit uns damit auseinandersetzen müssen, wo wir wieder irgendwie zurückgeholt werden und wo man eben auch sehen kann, wie sich eigentlich das Netz aus diesem historischen Paket der Sowjetunion, die so viele begleiten, den familiären Verhältnissen, genauso wie eben der politischen Rolle und der gesellschaftlichen Rolle der Frau verbinden auf jeweils andere Weise und doch dann wieder zusammenkommen, dass das wieder den Horizont öffnet für weitere Diskussionen, wie Natalia das auch schon angesprochen hat.
Natalia Kepesch, gibt es etwas, frage ich Sie jetzt als Fotografin auch, was all diese Fotos oder auch die Frauen miteinander verbindet?
Das ist auch eine schwierige, aber eine gute Frage. Ja, natürlich verbindet uns alle bestimmt Fotografinnen, dass wir auf irgendwas sichtbar machen wollen oder eine Geschichte, die, egal wie persönlich, aber irgendwas möchten wir erzählen und uns damit zusammen. Und natürlich so wird das halt noch stärker, wenn man das verbindet. Aber ich finde unglaublich wichtig, auch was Miriam gesagt hat, dass diese Diskussion, die das ist keine Ausstellung über Osten oder über Osteuropa. Das ist wirklich, das sind Themen, die uns alle beschäftigen. Wir sehen das halt auch anhand des Krieges. Das, aber auch die Themen, die sind für uns alle wichtig. Das sind,
also global, meinen Sie?
Das sind globale und politische Diskurse und nicht nationale Diskurse. Und ich finde, das ist ja, finde ich, das Wichtigste, was man wissen muss und nicht hingeht, um eine Ausstellung über Osten, was Fremdes zu sehen. Das ist es nicht. Das ist jetzt alles verbunden und global. Und ich glaube, jeder sollte sich auch damit auseinandersetzen.
Vielen Dank. Ich danke meinen Gästen im Studio, der Kuratorin Miriam Zlobinski und der Fotografin Natalia Kepesch. Ebenfalls Tatjana Kaczowa, die ich schon vor unserer Aufzeichnung getroffen habe. Für den guten Ton sorgte Barbara Hingst und ich bin Michaela Gericke und danke Ihnen fürs Zuhören. Die Sendung ist wie alle anderen Folgen von Couragiert unterwegs nachzuhören und alle weiteren Angaben gibt es auf unserer Seite Couragiert unterwegs auf RBB Kultur. Machen Sie's gut. Thank you.
Musik.